Die Kinder begannen aufgeregt durcheinander zu reden, bis der schwarze Prinz die Hand hob. »Wo steht der Baum?« fragte er. Seine Stimme war schwer vor Müdigkeit. Manchmal hatte Maggie Angst, dass das Gift etwas in ihm zerbrochen hatte, dass es einen Schatten auf das Licht geworfen hatte, das immer in ihm gewesen war. »Gleich da vorn!« Doria wies zwischen die regennassen Bäume. Plötzlich konnten selbst die müdesten Füße wieder laufen. »Still!« mahnte der schwarze Prinz, als die Kinder immer lauter durcheinander riefen, aber sie waren zu aufgeregt, um zu gehorchen, und der Wald hallte wieder von ihren hellen Stimmen. »Na, hab ich es dir gesagt!« Finolio ging plötzlich neben Maggie, in den Augen den alten Stolz auf seine Welt, der so leicht zu wecken war. »Ja, du hast es gesagt!« kam Elinor Maggie mit der Antwort zuvor, sichtlich schlecht gelaunt in ihren feuchten Kleidern. »Aber noch habe ich diese fabelhaften Nester nicht gesehen, und ich muss auch zugeben, dass die Aussicht, bei diesem Wetter hoch oben in einem Baum zu sitzen, nicht gerade verlockend klingt.« Finolio strafte Elinor mit Verachtung. »Maggie«, raunte er ihr zu, »wie heißt der Junge da nochmal? Du weißt schon, der Bruder vom starken Mann.« »Doria?« Doria sah sich um, als sie seinen Namen aussprach, und Maggie lächelte ihm zu. Sie liebte es, wie er sie ansah. Sein Blick wärmte ihr das Herz, ganz anders, als Farid es getan hatte. So anders. »Doria«, murmelte Finolio, »Doria kommt mir irgendwie bekannt vor.« »Nun, das ist nicht weiter verwunderlich«, bemerkte Elinor spitz. »Die Doria waren eine recht berühmte italienische Adelsfamilie.« Finolio warf ihr einen alles andere als freundlichen Blick zu, aber er kam nicht dazu, die Antwort auszusprechen, die er sicherlich schon auf der Zunge hatte. »Da sind sie!« Ivos Stimme klang so laut in der aufziehenden Dämmerung, dass Minerva ihm unwillkürlich die Hand auf den Mund presste. Und da waren sie tatsächlich. Menschennester. Sie sahen genauso aus, wie Finolio sie in seinem Buch beschrieben hatte. Er hatte Maggie die Zeilen vorgelesen. Riesige Nester in der Krone eines gewaltigen Baumes, dessen immergrüne Zweige so hoch in den Himmel griffen, dass seine Spitze sich in den Wolken zu verlieren schien. Die Nester waren rund wie die der Feen, aber zwischen ihnen glaubte Maggie Brücken zu erkennen, Netze aus Ranken, Leitern. Die Kinder drängten sich um den schwarzen Prinzen und starrten so verzückt hinauf, als hätte er sie zu einem Schloss in den Wolken geführt. Am glücklichsten aber sah Finolio aus. »Sind Sie nicht fabelhaft?« rief er. »Sie sind sehr hoch oben, so viel ist sicher.« Elinors Stimme klang alles andere als begeistert. »Nun, das ist der Sinn der Sache«, antwortete Finolio barsch. Aber auch Minerva und die anderen Frauen blickten alles andere als glücklich drein.
»Wo sind die, die früher dort oben gewohnt haben?« fragte Despina. »Sind sie runtergefallen?«
»Natürlich nicht«, erwiderte Finolio unwirsch, aber Maggie sah ihm an, dass er nicht die geringste Ahnung hatte, was mit den ursprünglichen Bewohnern passiert war.
»Oh nein, ich nehme an, sie haben einfach Sehnsucht nach der Erde bekommen«, sagte Jaspis glasfeine Stimme.
Die beiden Glasmänner saßen in Darios tiefen Manteltaschen. Er war der Einzige, der halbwegs winterfest gekleidet war, aber er teilte den Mantel jederzeit großzügig mit ein paar Kindern. Wie Küken unter die Flügel einer Henne ließ er sie unter den warmen Stoff schlüpfen. Der schwarze Prinz blickte hinauf zu den seltsamen Behausungen, musterte den Baum, den es zu ersteigen galt, und schwieg.
»Wir können die Kinder in Netzen hinaufziehen«, sagte Doria. »Wir können die Ranken da als Seile benutzen. Farid und ich haben sie ausprobiert. Sie werden halten. Das ist das Beste aller Verstecke.«
Es war Farids Stimme, die zu ihnen herunterschallte. Flink wie ein Eichhörnchen kam er den Stamm heruntergeklettert, als hätte er früher nicht in der Wüste, sondern auf Bäumen gelebt.
»Selbst wenn die Hunde des Hänflings uns hier finden, von dort oben können wir uns verteidigen.«
»Nun, ich hoffe, dass sie uns dort oben gar nicht erst finden werden«, sagte der schwarze Prinz. »Aber es bleibt keine Zeit, etwas unter der Erde zu bauen, und dort oben werden wir uns hoffentlich so lange halten können, bis...«
Wie ihn alle ansahen. »Bis? Ja, bis wann?«
bis der Eichelherr den Natternkopf getötet hat«, sagte eins der Kinder mit solcher Überzeugung, dass der Prinz lächeln musste.
»Ja, genau, bis der Eichelherr den Natternkopf getötet hat.«
»Und den Pfeifer«, setzte einer der Jungen hinzu.
»Oh ja, den natürlich auch.«
In dem Blick, den Baptista mit dem schwarzen Prinzen wechselte, hielten sich Hoffnung und Sorge die Waage.
»Ja, er tötet sie beide, und dann heiratet er die Hässliche, und sie regieren glücklich bis an ihr Lebensende.«
Despina lächelte so entzückt, als sähe sie die Hochzeit schon vor sich.
»Oh nein, nein!«
Fenoglio sah sie so entgeistert an, als könnten ihre Worte im nächsten Moment Wirklichkeit werden.
»Der Eichelherr hat doch schon eine Frau, Despina. Hast du Maggies Mutter vergessen?«
Despina sah Maggie erschrocken an und presste sich die Hand vor den Mund, aber Maggie strich ihr nur über das glatte Haar.
»Es hört sich trotzdem nach einer guten Geschichte an«, flüsterte sie ihr zu.